Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Mein Thema heute ist ein seelisches Gift, das massenweise Menschen ruiniert. Und es jeden Einzelnen von uns schon mal befallen hat oder noch befallen wird. Und wenn du falsch damit umgehst, dann würdest du dafür sorgen, dass dein Leben immer am Rand irgendwo brennt. Und wenn du dann dabei bleibst, das weiterzumachen, diesen geistlichen Fehler, dann kann es sein, dass du die Schlange beißt und du leidest, mehr leidest, als du musst. So, mein Thema heute ist also, hüte dich vor diesem süßen Gift. Toxisches Selbstmitleid. Selbstmitleid. Selbstmitleid ist so eine Sache. Ist viel giftiger, als du denkst. Schau, viele, und ich schaue jetzt niemanden an natürlich, ich schaue auch nicht in den Spiegel, okay, obwohl es mich natürlich auch betrifft. Viele von uns sind chronisch unzufrieden. Egal, in welcher Situation sie sich befinden, sie sind grundsätzlich unzufrieden, bemitleiden sich selber. Vielleicht bist du eine Frau und du musst arbeiten gehen. Eigentlich willst du viel lieber daheim bleiben bei den Kindern, aber du musst, es geht nicht anders. Oder du bist eine Mutter, die daheim bleibt bei den Kindern, aber du würdest gern arbeiten, aber es geht nicht. Oder du bist ein Mann und du blickst zurück auf dein Leben und denkst dir, ich hätte eigentlich schon mehr erreichen müssen jetzt. Bin nicht ganz zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und manche sind traurig, weil sie verheiratet sind. Manche sind traurig, weil sie nicht verheiratet sind. Weil sie Kinder haben, weil sie die falschen Kinder haben, weil sie keine Kinder haben. Die Gründe für Selbstmitleid sind zahllos. Dann wisst ihr, es ist immer so, dass das Gras auf der anderen Seite grüner erscheint. Aber wenn du dann auf der anderen Seite bist, dann stellst du fest, es ist überhaupt nicht grüner. Dein Kopf hat dich nur ausgetrickst hier. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns das anschauen. Mein Bedürfnis ist es heute, und ich glaube, dass der Herr mir das aufs Herz gelegt hat, diese Ketten des Selbstmitleids ein für alle Mal abzusprengen. Es ist eine geistliche Kraft, es ist der Geist Gottes, ist da, um dich heute von Selbstmitleid zu befreien, ein für alle Mal. Aber du musst natürlich innerlich Ja dazu sagen. Sag mal vorsichtshalber schon gleich jetzt, ja. Okay, gut. Denn ich sage euch mal ein Geheimnis. Eigentlich, ist Selbstmitleid Zorn auf Gott. Denn Selbstmitleid rechnet nicht mit Gott. Du kannst nicht mit Gott rechnen und dich gleichzeitig bemitleiden. Schau, der Glaube, der sagt, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach, also muss mir alles, sag mal alles, also muss mir alles zum Besten mitwirken. Irgendwie muss jetzt auch die Klemme, in der ich stecke, mir zum Schluss irgendwie zum Besten mitwirken, dass es besser wird, als wie wenn es nicht passiert wäre. Das, womit du jetzt gerade jetzt unzufrieden bist. Das war die Haltung von Paulus, das war die Haltung der Apostel, das war die Haltung von Jesus. Jesus ist nie im Selbstmitleid versunken. Auch in Gethsemane nicht, als ihn alle verlassen haben. Alle. Er hat nicht mit der Faust hinterher geschüttelt. Ihr Schweine! Oder irgendwie sowas, ja. Hat er nicht gemacht. Er wusste, was Sache ist. Und er wusste, nach dem Kreuz kommt die Auferstehung und die kommen schon wieder. Die fangen sich wieder, die sind jetzt momentan verwirrt. Es wird wieder. Der sagt der Glaube. Aber das Selbstmitleid sagt, nein, die Welt ist, wie sie ist und Gott ist weit weg und ich bin der Einzige, der alles richtig macht und alle anderen, die sind anders. Es ist ein Problem, es ist wirklich ein Problem. Wenn du ehrlich bist, dann siehst du diese Selbstmitleid auch in deiner eigenen Seele herumziehen, ja, und das vergiften. Im 4. Mose Kapitel 11, gleich in den ersten Versen, so Vers 6 rum oder wo es ist, da beschwert sich Israel bei Gott und verklärt die Sklavenzeit. Schau, Selbstmitleid macht notorisch unzufrieden. Selbstmitleid macht blind für den Segen, den du jetzt hast. Die Israeliten saßen in der Wüste, auf dem Weg nach Kanaan, da waren sie noch gar nicht in Kanaan und haben auch keine Kundschaft da ausgesandt und so, das ist alles noch davor. Da sitzen sie jetzt also in der Wüste und beschweren sich. Mano, was wollen wir hier? Hier gibt's nichts. wenn wir an Ägypten zurückdenken, an den Fisch, den wir dort umsonst aßen, steht wirklich da, den wir dort umsonst aßen, und den Lauch und die Gurken und die Zwiebeln und den Knoblauch. Aßen wir alles umsonst. Merkt ihr da was? Die bemitleiden sich selber und sie klammern ihr Sklavendasein völlig aus. Ihre Herren haben ihnen ihren schlagenden Blechnapf gegeben und da waren sie froh, wenn Fisch dabei war und alles andere, Gemüse und so weiter. Jetzt beschweren sie sich über das Manna. Ein paar Kapitel weiter in 21, 4. Mose 21, Vers 4, denke ich, ist es, da beschweren sie sich wieder. Sie sagen, nichts ist da, wir haben kein Brot zu essen und kein Wasser zu trinken, obwohl sie Wasser hatten. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Speise. Wisst ihr, was die elende Speise war, vor denen sie sich geekelt hat? Das war das Manna, das Gott extra im Himmel für die produziert hat und auf die Erde kommen hat lassen, damit sie anstrengungslos ernten konnten. Göttliche Sozialhilfe. Und was machen die? Die beschweren sich drüber. Im ersten Fall, als sie sich nach dem Fisch zurückgesehnt haben, den sie umsonst gegessen haben, und dem ganzen Gemüse und so, da ist Folgendes passiert. Feuer hat begonnen, am Rand des Lagers zu brennen und hat manche von denen vernichtet. So, was mir das zeigt ist, wenn du zu viel im Selbstmitleid baden tust, dann kann es sein, dass auch die Ränder deines Lebens anfangen zu brennen. Hat das schon mal jemand erlebt, dass die Ränder deines Lebens plötzlich anfangen zu brennen? Hier musst du ein Feuer ausklopfen und da musst du ein Feuer ausklopfen. Und ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 21, ist es tatsächlich so, dass sie sich wieder beschweren, sie haben nichts gelernt und sie erleben diesmal nicht nur Feuer, sondern tatsächlich werden sie jetzt von Schlangen gebissen, die ins Lager kommen. Was mir zeigt, wenn du zu lang im Selbstmitleid verharrst, dann kommen bei dir auch Schlangen und beißen dich. Und dann ist dein Leben erst recht mies, dann hast du wirklich was, worüber du dich beschweren kannst. Wisst ihr, wie die damals geheilt worden sind von dieser Schlangenplage? Sie haben auf die Ehe eine Schlange blicken sollen, die Mose aufgerichtet hat. Und dann sind sie geheilt worden. Unsere Eheherren, eine Schlange, auf die wir blicken sollen, hat 5 Buchstaben im Namen. Nicht SOS, das sind nur 3, sondern Jesus. J-E-S-U-S. Okay? Schau auf ihn und nicht so sehr auf deine Probleme. Ist ganz, ganz wichtig. Wie helfen wir uns da? Wie helfen wir uns raus aus dem Selbstmitleid? Am einfachsten ist es, wenn du die Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren sind, einfach vergisst. Sagst, nein, doch. Und dich auf die Zukunft konzentrierst, auf die Aufgaben, die vor dir liegen. Denn wenn du über das Falsche nachdenkst, dann nimmt es zu viel Gehirnkapazität in Anspruch. Okay? Deine ganze Energie, die wird aufs Trauern und auf das Elend, in dem du steckst, verwendet. Anstatt dich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Was dich rettet, ist eine neue Aufgabe. Oder überhaupt, dass du dich um deine Aufgaben kümmerst. Die bleiben nämlich liegen, wenn du dir selber leid tust. Es hat ja alles doch keinen Sinn. Muss ich gar nicht erst in die Gänge kommen. Doch, überleg mal. Einer, der definitiv allen Grund gehabt hätte, sauer zu werden, der gelitten hat wie kaum ein anderer an seiner Familie, noch mehr als du, es war Josef. Josef war zwar beliebt bei seinem Vater, aber beim ganzen Rest der Familie war er total unbeliebt. Die haben ihn so sehr gehasst, die konnten ihn nicht mehr grüßen. Wenn er morgens reingekommen ist zur Küche, zum Frühstück, haben sich seine Brüder alle demonstrativ abgewendet und miteinander geredet. Und wenn er Hallo gerufen hat, haben alle anderen getan, ja. Und das Tag ein, Tag aus. Und dann haben sie ihn verkauft. Wir wissen, dass sie ihn verkauft haben in die Sklaverei. Ich frage jetzt nicht, wen seine Familie schon mal in die Sklaverei verkauft hat. Ich vermute mal, dass es 0 hier sind von allen. Aber was macht er jetzt? Jetzt verkaufen sie ihn in die Sklaverei. Seine neuen Herren, die binden ihn an einen Kamelschwanz, ja, und fesseln ihn da und dann muss er nach Ägypten wandern. Und in Ägypten hätte er jetzt alle Möglichkeiten, sich selber leid zu tun, wegen des Bösen, das ihm widerfahren ist. Aber wisst ihr, was er macht? Er tut sich nicht selber leid. Er tut sich nicht selber leid. Er sagt, ja, es ist, wie es ist. Was mache ich jetzt? Tue ich mir jetzt leid und schiebe einen Hass auf meine Familie? Oder kümmere ich mich um meine Aufgaben? Und er hat sich überlegt und hat sich gedacht, ach, ich habe Gaben, ich habe Fähigkeiten, ich kann administrieren. Ich kann Probleme durchdenken und lösen. Ich habe die Weisheit vom Herrn. Gott ist mit mir. Wer kann da gegen mich sein? Auch die Sklaverei nicht. Und er hat sich tatsächlich im Haus seines neuen Herrn so nützlich gemacht. Der Mann, der allen Grund gehabt hätte, jetzt bitter zu werden und im Selbstmitleid zu versinken, der hat sich so nützlich gemacht, dass er zum Chef geworden ist, zum Chef über alle Untergebenen des Potiphar. Nur Potiphar war über ihn. Man hat überhaupt nicht mehr gemerkt, dass das ein Sklave war, sondern der war jetzt der Manager. Der kommt hier als Hilfsarbeiter in die Firma und er legt sich ins Zeug und er profiliert sich und er wird befördert, weil man sieht, dass der tatsächlich eine Begabung hat, Probleme zu lösen. Der sieht ein Problem, dann denkt das durch und dann sagt er die Lösung und alle sagen, ja, warum ist uns das nicht auch eingefallen? Gut, und so wird er befördert und befördert und befördert, bis er zum Schluss, bis die Frau vom Chef ein Auge auf ihn wirft. Ganz blöd und er verwehrt sich hier. Dann wird er aber verurteilt wegen Vergewaltigung, wegen einer Vergewaltigung, die er nicht begangen hat. Ja, das gibt es ja heutzutage auch. Heute kommen Leute an, Frauen an, die sagen, ja, in den 70er Jahren, da hat mich dieser Mann da in der Umkleidekabine von irgendeinem Kaufhaus bedrängt. Mein Gönner seiner Zeit. Und in den letzten 40 oder 50 Jahren war da jetzt nichts, ja. Aber jetzt plötzlich, wo der zum Beispiel amerikanischer Präsident werden will oder so, da wird das ganze Zeug ausgepackt, diese alten Kamellen, und dann wird er verklagt und verdonnert und so weiter. Wirklich blöd. Bei Josef ist so was Ähnliches passiert, jetzt steckt er im Gefängnis. Was macht er im Knast? Ist er jetzt sauer auf seine Umstände? Wälzt er sich im Selbstmitleid? Nein, er sagt, komm, lass uns das Beste aus der Situation machen. Wer Glück sät, wird Glück ernten. Wer Nützlichkeit sät, dem wird auch wieder was Gutes widerfahren. Und so macht er sich nützlich im Gefängnis, bis er aufsteigt zum Chef des Gefängnisses als Gefangener. Gut, er war ein politischer Gefangener, das haben die schon gewusst. Aber ist der Hammer. Und das hat er alles nur deswegen hingekriegt, weil er sich geweigert hat, sich selber Leid zu tun. Also wenn du Glücksgefühle haben willst, wenn du gute Erlebnisse haben willst, musst du dich ein für allemal gegen Selbstmitleid entscheiden. Auch wenn du die besten Gelegenheiten hättest, hat Josef alle liegen lassen. Wisst ihr, es gibt einige, die haben diese Gelegenheit nicht liegen lassen, links, sondern die sind voll auf die Mitleidsschiene hier, Selbstmitleidsschiene abgefahren. Eine Frau zum Beispiel finden wir im Buch Ruth. Das Buch Ruth geht um eine Moabiterin namens Ruth, völlig klar. Aber eigentlich ist eine der Hauptpersonen die Naomi. Über die muss ich jetzt was sagen. Denn die hat gesagt, was so viele Leute über sich sagen. Ich bin bitter und Gott ist schuld. Warum hat er dies, das oder jenes zugelassen? Wir haben es jetzt also nicht mit Josef zu tun, der mit diesen Fragen sich gar nicht aufgehalten hat, sondern wir haben es mit jemandem zu tun, der wirklich auf diese Selbstmitleidsschiene eingeht. Was ist passiert? Eine Hungersnot in Israel zur Zeit der Richter. Und Naomi und ihr Mann und ihre beiden Söhne, die gehen nach Moab über den Jordan, denn dort sind die Felder grün, während sie in Israel verwelken. Und dort kommen sie einigermaßen voran, sie hungern nicht. Sie haben also das gelobte Land verlassen und sind ins materielle Land gegangen. Sie haben eine Arbeitsstelle angenommen an einem Ort, an dem es keine lebendige Gemeinde gab. Es war nicht so wichtig, Hauptsache wir sind materiell versorgt. Nur, blöde war dann, dass ihr Mann, Naomis Mann, gestorben ist. Jetzt war sie Witwe. Ihre Söhne, die heiraten zwei Frauen aus Moab, Ungläubige. Christen, die Nicht-Christen heiraten. Super. Und dann sterben die beiden Söhne. Und jetzt hat sie keinen Versorger mehr. Jetzt hat sie nur noch zwei Schwiegertöchter, die beide ungläubig sind. Das ist jetzt seine Familie. Und jetzt hört sie, dass Gott sich über Israel erbarmt hat und sie geht zurück nach Bethlehem, wo sie herkommt. Und sie schickt ihre beiden Anhängsel heim. Sie sagt, Mädels, bleibt bei euren Familien, geht, ihr seid noch jung, ihr seid noch hübsch, lasst euch heiraten von irgendjemandem, sogar wenn ich jetzt ein Kind in die Welt setzen würde, einen Knaben, bis der dann erwachsen ist, da sind wir alle alt. Na, außerdem bin ich zu alt für diese ganzen Dinge. Geht einfach. Und die eine geht, aber die andere, Ruth, die hängt sich an sie hin. Sie sagt, nein, ich habe mich bekehrt zum Herrn. Mein Volk sei dein Volk. Also dein Volk sei mein Volk vielmehr. Und dein Gott sei mein Gott. Wo immer du hingehst, da will ich mit dir hingehen. Ich bleib bei dir. Und Naomi denkt sich, pf, jetzt habe ich eine junge Frau zum Durchfüttern und weiß selber nicht, wo ich das, die nächste Mahlzeit herkriegen soll. Jetzt wandert sie also zurück nach Israel, nach Bethlehem. Und in Bethlehem kommt sie die Straße entlang und die Leute kommen aus den Häusern und sagen, ja, da ist ja die Naomi. Naomi heißt Wonne. Und Naomi sagt, ach, hört mir auf, nennt mich Mara. Denn voll bin ich gegangen, leer komme ich heim. Schwer hat mir der Gott das Leben gemacht. Mein Mann hat er sterben lassen, meine Söhne hat er sterben lassen. Und jetzt habe ich diese Frau da und weiß nicht, wie sie durchbringen soll. Also dieses Mädchen da, diese Schwiegertochter aus Moab, eine Moabiterin. Was will eine Moabiterin in Israel? Nennt mich Mara. Mara heißt die Bittere. Miriam. Merkt ihr was? Sie hat sich selber innerlich umbenannt. Ich bin nicht mehr Wonne, ich bin die Bittere. Das war ihre Existenz jetzt. Selbstmitleid, 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 Selbstmitleid. Aber manchmal ist Gott gnädig und barmherzig und gibt uns eine Ruth ins Leben. Gott sei gelobt und gepriesen für jede Ruth in unserem Leben. Wenn wir auf dem Schlauch stehen, wir auf dem Bauch liegen, wenn wir uns selber leid tun, wenn wir die Gardinen zumachen und den Rollo runterlassen und im Bett liegen und die Tränen trocknen, die uns da aus den Augen fließen. Gott sei Dank für eine Ruth, die sagt, oder die klopft und sagt, hallo, ich habe deinen Tee gemacht, deinen Lieblingstee, die sich ein wenig kümmert. Denn diese Ruth, die denkt sich, ja gut, mit der Naomi daheim sitzen und Trübsal blasen ist es nicht. Was mache ich jetzt? Ich mache mich nützlich. Und wir haben heute schon festgestellt, ganz wichtiger Gedanke, wenn du Selbstmitleid besiegen willst, musst du dich nützlich machen. Das bricht dem Selbstmitleid das Genick. Ein für alle Mal. Ganz, ganz wichtiger Ansatz. Vergiss es nicht. Sie sagt sich also, auch, bevor ich da mit dir daheim sitze und mich beschwere, schaue ich mal, was ich machen kann. Und dann geht sie auf ein Feld und sie sammelt dort, was übrig geblieben ist. Und dann, also als Nicht-Magd, als eine Bittstellerin, als eine Sozialhilfeempfängerin geht sie und bittet sozusagen um milde Gaben in den Firmen ringsum. Und sie macht sich dabei nützlich, putzt hier ein wenig, macht dies, das und jenes. Sie fängt auf jeden Fall auf der untersten Ebene an. Und ein Chef aus einer guten Firma, der sieht diese Frau und der denkt sich, oh, die sendet gute Vibrations aus. Die ist gut drauf, man merkt das, sie ist gut drauf, die tut sich nicht selber leid, sondern die ist gut. Ist das nicht diese Frau, ist das nicht, wer ist denn das? Ja, das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückkam aus Moab. Oh, eine Augenweide. Und dann kümmert er sich wieder um seine Aufgaben. Aber irgendwann reist sie dann und er geht zu dieser Frau hin, der Mann heißt Boas, und er sagt, gute Frau, kommen Sie morgen wieder und arbeiten bei uns hier. Wir schauen dann, was wir für Sie tun können, gehen Sie nicht zu den anderen. Und dann, über kurz oder lang, mach's jetzt kurz, Naomi kriegt mit, dass Boas, dieser Chef, ein Auge auf die Ruth geworfen hat. Und jetzt überwindet Naomi ihre Bitterkeit. Wie überwindet sie ihre Bitterkeit? Wie kommt sie aus ihrem Selbstmitleid raus? Sie hilft der Ruth, den Boas zu gewinnen. Sie erinnert sich plötzlich daran, dass sie auch mal jung war und entsprechend gut aussah und dass man da dies oder jenes machen kann, um noch attraktiver zu wirken. Und so erzählt sie jetzt also der Ruth, was sie machen will. Pass mal auf, zu dir passen diese Farben und nimm mal diesen Lippenstift. Und überhaupt ziehst du dich morgens so an. Und wenn er wieder vorbeiläuft, dann machst du diesen Augenaufschlag. Ich sag dir mal eins, dem können die nicht widerstehen. Dann kommen die schon ins Gespräch und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Sie macht sich nützlich. Und wisst ihr, was passiert? Boas und Ruth, die heiraten sich. Und setzt sein Kind in die Welt, Obed. Und jetzt hat die alte Naomi wieder Freude und wieder Wonne. Jetzt heißt sie wieder Naomi und nicht mehr Mara. Denn jetzt hat sie einen Enkel. Und dieser Enkel ist der Vater von Isai. Isai ist der Vater von David. David ist einer der Väter von Jesus. Diese Frau hat es nur deswegen in die Ahnenreihe Christi geschafft, weil sie sich dem Selbstmitleid verweigert hat. Josef ist nur deswegen zum Herrscher von Ägypten geworden, weil er sich dem Selbstmitleid verweigert hat. Willst du im Selbstmitleid bleiben oder willst du das Leben erfahren? Du kannst nicht beides. Ja, im Selbstmitleid geht es nur um dich. Ist eigentlich eine Form von Götzendienst, ist dir das bewusst? Mach dich viel mehr nützlich. Sähe Gutes und dann erntest du Gutes zu seiner Zeit. Ich lese euch einen Vers vor, einen wichtigen Vers aus dem Galaterbrief. Galater Kapitel 6, mehrere Verse. Galater Kapitel 6 und ab Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, zum Beispiel Selbstmitleid, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Zum Beispiel Feuer an den Rändern oder Schlangen im Lager. Wer aber auf den Geist sät, sich nützlich macht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und du sagst jetzt, ja, wie sähe ich auf den Geist? Ja, das kommt jetzt im nächsten Vers. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Zur bestimmten Zeit. Wann ist die bestimmte Zeit? Ja, wenn die Ernte reif ist. Wann ist die bestimmte Zeit? Wenn du es brauchst, wenn du den bestimmten Segen brauchst. Amen. Aber der Vers, der endet folgendermaßen. Pass auf. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Du musst also dranbleiben im Gutes tun. Es muss ein Lebensstil sein. Sag mal Lebensstil. Sag mal dreimal Lebensstil. Denn für viel zu viele, die mich hören oder sehen, ist Selbstmitleid ein Lebensstil. Oh Mann, du kennst nicht meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, meine Eltern. Nein, aber ich kenne deinen Gott. Aber ich kenne deinen Gott. Und wenn du deinem Gott die Hand gibst, dann ergreift er sie. Wenn du auf ihn zugehst, dann schafft er die Hürden aus deinem Leben und es geht voran. Es ist so ein großes Problem. Vers 10 noch, okay. Lass uns nun also, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den anderen Christen, den Hausgenossen des Glaubens. Also, Gutes tun, sich nützlich machen, ist die Lösung für dich. Nicht ständig auf das schauen, was du nicht hast und gern hättest, sondern sich nützlich machen. Oh mei, oh mei, oh mei. Selbstmitleid ist eine besondere Gefahr für passive Menschen. Logo. Ich musste an den Kranken am Teich Bethesda denken. Johannes Kapitel 5. Am Teich Bethesda, das war so ein besonderer Teich. Da kam ab und zu ein Engel und hat das Wasser bewegt. Und wenn sich das Wasser bewegt hat, dann ist der Erste, der hineingesprungen ist, geheilt worden. Eine Art antikes Lourdes, ihr wisst schon, so ein Heilungsort. Und manchmal geht wirklich Jesus an solche Orte. Jetzt geht Jesus also an diesen Teich Bethesda und er geht zu einem Mann hin, der seit 38 Jahren dort rumliegt. Das hat Jesus in Erfahrung gebracht. 38 Jahre. 38 Jahre. Liegt er da und er hat es nie geschafft, mal ins Wasser zu springen, als Erster. Er liegt auch ziemlich weit weg, irgendwo in einer der Säulenhallen. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt zu ihm, willst du geheilt werden? Und dann fängt der Mann an, Selbstmitleid abzulassen. Und zwar literweise. Oh Herr, mir geht schon 38 Jahre so dreckig. Und immer wenn das Wasser sich bewegt, dann habe ich niemanden, der mir hilft. Niemanden, der mich packt und dann mit 1, 2, 3 ins Wasser schmeißt. Gibt einfach niemanden, Herr, niemanden. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann ist so erschrocken, dass er aufsteht und sein Bett nimmt und geht. Und völlig vergisst, dass er das gar nicht kann. Gott hat hier ein Wunder getan. An diesem selbstmitleidigen Menschen. Gott tut auch an dir ein Wunder, du selbstmitleidiges Kind Gottes. Jesus kommt zu dir und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er sagt, steh auf, komm in die Gänge, mach was, steh auf. Und wenn du aufstehst, heilt er dich. Während du aufstehst, heilt er dich. Während du gerade sagst, ja gut, jetzt probiere ich es doch mal. Okay, jetzt höre ich mal auf mit meiner Rumliegerei, jetzt komme ich mal in die Gänge, in dem Moment, in dem du endlich aufstehst, dich erhebst aus deinem Lager des Selbstmitleids. In dem Moment gibt der Herr dir deinen Beinen Kraft und du kannst laufen und du findest dich wieder zurecht im Leben. Das ist gute Botschaft, gute Nachricht, Amen. Also, mach Schluss mit Selbstmitleid denn es tötet dich und es nervt alle um dich herum. Also falls sie nicht den Nerv haben, dir das zu sagen, ich sag's dir jetzt an ihrer Stelle, du nervst. Alter, du nervst. Okay, noch was, noch ein wichtiger Punkt, lass mir den auch noch anbringen. Oh mein. Selbstmitleid verdreht die Tatsachen. Selbstmitleid verdreht die Tatsachen so sehr, dass du zum Schluss das Gegenteil von dem glaubst, was wahr ist. Woher weiß ich das? Ich weiß es von Elia. Elia war ein Mann Gottes, ein Prophet des Herrn. Damals ist Israel abgefallen von Gott und hat sich statt dem Herrn, dem Gott Israels, dem Baal und der Astarte zugewendet. Baal war ein Wettergott, der es regnen hat lassen. Die war damals sehr, sehr klimabewegt auch. Astarte war die Göttin, die also für jede sexuelle Regung ein Verständnis hatte. Sehr moderne Zeiten damals. Und es gab einen Mann Gottes namens Elia, der gesagt hat, oh Gott, was ist denn da los? Die ruinieren sich ja, die ruinieren unser Land. Und dann hat er gebetet. Und er ging zum König und hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage. Alle lachen natürlich, halten sich den Bauch und sagen, wir rufen den Baal an und der lässt es regnen, denn der ist der Regenmacher. In der einen Hand hat er den Blitz, er ist der Herr des Himmels, ihr wisst schon, schleudert Blitze. In der anderen Hand hat er das Beil, Herr über die Erde, ihr wisst schon, fällt die Bäume und so, mit seiner starken Hand. Und dann verzieht sich Elia und es regnet nicht mehr. Er hat gebetet und das Wasser ist versiegt. Nach 3 Jahren kommt er wieder und sagt, versammelt euch alle zu mir an den Karmel. Das ganze Volk inklusive König kommen. Und dann bereitet der Gott ein Opfer und dann betet er wieder. Herr, lass Feuer fallen. Und wisst ihr, was passiert? Nicht Regen fällt, denn er hatte gebetet und kein Regen kommt mehr. Statt Regen, statt Wasser fällt jetzt Feuer vom Himmel auf dieses Opfer drauf. Und dieses Opfer wird verzehrt, das Gott, das Elia dem Herrn dargebracht hat. Und das Wasser, das sie in dem Graben drumherum geschüttet haben, das wird verzehrt, als wie wenn es Benzin wäre. Es lodert also. Und das ganze abgefallene Volk, das steht da und fängt an zu hüpfen und zu schreien und zu machen und zu tun und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und die Propheten des Baal und die Propheten der Astarte, die stehen da, dumm gelaufen, denn die haben den ganzen Tag ihren Gott angerufen und es hat sich nichts getan. So, jetzt brennt also der Berg, wie seinerzeit der Sinai. Ja, Gott hat das Opfer angenommen. Das ganze Volk ist begeistert. Elia hat hier als Ein-Mann-Evangelisationstrupp das ganze Volk Israel zurückgeführt in eine Erweckung, in einen Glauben an den Herrn. Ist es Erfolg oder ist es Erfolg? Stell dir mal vor, alle Kanäle, Fernsehkanäle im ganzen Land, die sind auf dich gerichtet. Alle Kameras sind auf dich gerichtet. Und du betest und es fällt tatsächlich Feuer vom Himmel. Und dann betest du nochmal und sagst zum König, König, spann an und geh schnell in die Stadt Samaria. Stell dich unter, denn gleich regnet's. Und dann betest du wieder, Herr, lass es regnen. Und dann regnet's. Also pass mal auf, der Mann betet am selben Tag, einmal das Feuer regnen möge und es fällt Feuer. Und dann betet er, das Wasser regnen möge und es regnet. Ich würde mal sagen, der Mann ist spektakulär erfolgreich. Einer der hammermäßigsten Männer Gottes aller Zeiten. Und der König, der denkt sich, ja gut, da ballen sich schon Wolken draußen auf dem Meer zusammen. Er sieht es vom Karmel aus. Und er spannt also an und dann reitet er oder fährt vielmehr mit seiner königlichen Kutsche zurück in die Hauptstadt. Und Elia, begeistert vom Herrn, unter der Kraft des Herrn, unter der Hand Gottes, der gürtelt sich sein Gewand hoch und dann fängt er an zu rennen. Unter der Kraft des Herrn rennt er schneller als die schnellsten Pferde des Königs, rennt vor den königlichen Pferden her nach Samaria. Und er ist total begeistert, er hat gewonnen. Das Volk betet wieder Gott an. Jetzt geht's los, ja. Fantastisch. Würden wir übereinstimmen hier, wenn wir sagen, der Mann war extrem erfolgreich? Amen? Er war extrem erfolgreich. Und er geht ins Bett und er ist glücklich und froh wie die Maus im Haferstroh. Ach, endlich ist kein Stein mehr sein Kopfkissen. Endlich muss er nicht mehr in der Wildnis übernachten. Der König hat ihm ein Gemach angewiesen. Und jetzt ist er jetzt nicht als in den bequemen Federn. Es ist wunderbar. Oh, happy day. Die Welt ist in Ordnung. Bis er am nächsten Morgen beim Kaffee die Zeitung aufschlägt. Da steht ein Artikel über ihn drinnen. Verfasst von der Königin, von der Frau des Chefs. Du hast gerade im Alleingang die Firma gerettet und jetzt schreibt die Frau des Chefs im Intranet einen Artikel gegen dich. Elia ist ein blöder Kerl. Er ist überbewertet, bla bla bla. Und was passiert? Elia fällt vollkommen in sich zusammen. Und er rennt davon. Er sagt nein. Und er rennt davon. Er rennt vom Norden Israels in den Süden. Dort lässt er dann seine Mitarbeiter stehen. Und er rennt weiter hinein in die Wüste. Und er legt sich wieder auf einen Stein, seinen Kopf auf einen Stein und sagt, Gott, ich will sterben, ich bin so ein Versager. Und dann schläft er. Ein Engel weckt ihn und gibt ihm was zu essen und was zu trinken. Schau, manchmal, wenn du besonders erfolgreich warst und viel gearbeitet hast und jetzt emotional und körperlich erschöpft bist, dann brauchst du erstmal Ruhe. Dann ist es gut für dich, wenn du nicht Zeitung liest und keinen Artikel gegen dich in der Zeitung liest oder auf YouTube siehst oder im Internet irgendwo siehst, Blogs, die gegen dich geschrieben sind. Am besten ist, wenn du das Zeugs gar nicht liest, sondern dich erstmal erholst und dich freust und an die guten Dinge denkst und an die Aufgaben denkst, die jetzt vor dir liegen. Denn Elia hat jetzt ja eine riesengigantische Superbibelschule. Alle im Volk, die brauchen jetzt Bibellehre. Und wer kann sie ihnen geben? Von wem empfangen sie besser als von? Von ihm. Aber es macht er nicht. Stattdessen liegt er in der Wüste herum. Und dann passiert was. Der Engel speist ihn noch einmal. Er gibt ihm nochmal was zu essen und er schläft weiter und er ruht sich weiter aus. Und dann macht er auf und jetzt wäre er eigentlich fit. Jetzt könnte er eigentlich in der Kraft Gottes wieder zurückgehen, um dort seine Aufgabe anzugehen und um sich nützlich zu machen. Aber das macht er nicht. Und jetzt macht er einen gewaltigen, gigantischen, riesengroßen Fehler und ich möchte, dass du diesen Fehler nicht wiederholst. Er entscheidet sich in seinem Herzen für das Selbstmitleid und gegen die Nützlichkeit, gegen die Arbeit. Und er wandert in der Kraft dieser Speise, bis er an den Sinai kommt. Nicht an den Karmel. An den Sinai geht er. Ja, was will er denn da? Da ist niemand. Und dort zieht er sich in eine Höhle zurück. Und Gott kommt zu ihm, klopft an, tritt ein und sagt, Elia, was willst denn du hier? Und dann fängt er an, literweise Selbstmitleid abzulassen. Ich bin der Einzige im ganzen Land, der treu ist bei dir. Alle deine Propheten haben sie getötet. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Und mich verfolgen sie jetzt auch. Und hast du mal gelesen, was die Isebel über mich in der Zeitung geschrieben hat? Die Stimmung ist gegen mich. Ich bin so ein Versager. War Elia ein Versager? Nein, nach Jahrtausenden reden wir immer noch über ihn. Und Gott geht auch überhaupt nicht auf sein Selbstmitleidsgedöns ein. Er sagt, geh und mache dich auf. Geh zurück und salbe diesen zum König über Israel und jenen zum König über Syrien. Und nur damit ich sicher bin, dass nicht wieder so ein selbstmitleidiger Typ wie du hier mir den Plan versaut, sagt Gott zu Elia in so und so vielen Worten. Salbe Elisa von Abel-Mehola, südlich vom See Genezareth, zu deinem Nachfolger. Und da merkt plötzlich Elia, oh, jetzt fängt er an, wirklich Grund zu haben für Selbstmitleid, denn Gott ist dabei, ihn zu ersetzen. Und wenn Gott dich ersetzt, dann kannst du mal eine Träne oder zwei vergießen. Und er reißt sich sofort zusammen. Er sagt, okay, Herr, gut, gut. Und dann düst er los. Und wisst ihr, was er macht? Er salbt nur den Elisa zu seinem Nachfolger. Die anderen beiden salbt er einfach nicht. Das macht später Elisa. Sein Nachfolger macht es. So, Elia war also wirklich ein Mensch, Jakobus sagt, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war genauso selbstmitleidsbegeistert, selbstmitleidsfreudig wie du und ich. Und es hat ihm beinahe den Job gekostet. Und es war eine Lüge. Es hat vollkommen, sein Selbstmitleid hat vollkommen die Wahrheit verdreht. In Wirklichkeit war er im Moment seines Selbstmitleids einer der erfolgreichsten Männer Gottes aller Zeiten. Der Segen Gottes auf ihm. Was hat er daraus gemacht? Nichts. Soll dir nicht genauso passieren. Er hat einen Tritt in den Hintern bekommen von Gott. Und dann ist er losgezogen und hat seine Arbeit getan. Mai. Also nochmal, ganz, ganz wichtig. Nicht nur so ist es so, dass das Selbstmitleid die Vergangenheit glorifiziert. Hätte ich nur den geheiratet, der war so nett. Ja genau, und der war nett nicht nur zu dir, sondern zu fünf anderen auch. Gut, dass der Herr seinerzeit die Hand drauf gehabt hat und du den nicht geheiratet hast. Okay? Sieh den Segen, der vor Augen ist. Sieh den Segen, den Gott dir jetzt gibt und freu dich an ihm. Und wenn dieser Segen nicht vollkommen ist, dann freu dich trotzdem an ihm. Auf diese Art und Weise und auf keine andere machst du die Tür auf für größeren Segen. Amen. Hört ihr mich? Es ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist eine befreiende Botschaft, wenn du die in dein Herz lässt. Amen. Was habe ich noch für euch? Gott, lass mich das beenden. Gott sagt zu ihm, pass mal auf, Elia. Du machst jetzt dies, das und jenes, er gibt ihm diese Aufgaben. Und dann sagt er zu ihm, übrigens, ich habe mir 7000 in Israel übrig gelassen, die auch die Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, die nicht auf den Zeitgeist aufgesprungen sind, die nicht beim Blödsinn du jour mitmachen, sondern die mit mir gehen, konsequent mit mir gehen. Gott sagt hier zu Elia, so besonders bist du nicht. Du bist nicht so einzigartig. Es gibt noch 7000 andere, die genauso sind wie du, die ich auch hätte benutzen können. Dass ich dich jetzt benutzt habe, ist rein einfach ein Spleen von mir. Und dann ist Elia ernüchtert. Und er macht sich nützlich und er geht auf die Arbeit und er erkennt, ja, dass der Herr immer noch mit ihm ist. Aber so richtig ab ging es eigentlich erst unter Elisa, muss man dazu sagen. Aber lassen wir mal Elisa jetzt so stehen. Im 1. Könige Kapitel 21 sehen wir den König Ahab. Der geht zu einem Mann namens Naboth, seinem Nachbarn. König geht zum Nachbarn. Er sagt, Nachbar, dein Weinberg, der liegt direkt neben meinem Haus. Siehst du den Eingang da? Das ist der Eingang zur Küche. Der liegt direkt neben deinem Weinberg. Gib mir doch deinen Weinberg, verkauf ihn mir oder tausch ihn ein gegen einen besseren Weinberg. Ich möchte auf jeden Fall deinen Weinberg haben. Denn da mache ich dann einen Gemüsegarten draus. Und dann muss mein Koch nicht mehr so weit laufen, sondern er kann einfach raus und wieder rein. Und auf diese Art und Weise sparen wir uns also Zeit und Geld. Was sagst du? Soll nicht dein Schaden sein, Naboth. Denn schau, auch Ahab ist jetzt irgendwo leicht erweckt. Okay, der hat ja jetzt Gott am Wirken erlebt. Und dieser Naboth, der kommt jetzt an und sagt zu ihm, fern sei es von mir, o König, dass ich dir dieses Grundstück hier verkaufen sollte. Es ist das Erbe meiner Väter, an dem hänge ich. Kriegst du nicht. Was macht jetzt der König? Der König sollte sagen, ja gut, wenn ich dieses Grundstück nicht bekomme, dann bekomme ich eben ein besseres. Der Herr hat dann einfach ein besseres für mich. Also so habe ich mich jetzt erzogen, dass ich denken würde, nachdem ich mein Selbstmitleid überwunden hätte. Och, ich kriege das nicht, was jetzt? Alle Dinge müssen mir zum Besten mitwirken. Und wenn dies nicht geklappt hat, dann hat eben Gott was Besseres. Aber so denkt er nicht. Der war heute bei dieser Botschaft nicht dabei. Der hat sie nicht gehört, dieser König Ahab. Was macht er also? Der hört, dass Naboth ihn auflaufen lässt. Er schiebt die Unterlippe vor und versinkt in Selbstmitleid. Er zieht sich in sein Gemach zurück im Palast. Er legt sich ins Bett, schaut die Wand an und isst nichts. Und wenn er mal nichts mehr isst, der König, oder wenn überhaupt einer im Bett liegt und nichts isst, dann ist es wirklich schlimm. Und warum ist er so traurig? Warum schiebt er Selbstmitleid? Weil Naboth ihm diesen Weinberg nicht verkauft. Jetzt hat er aber noch eine Frau, Isebel. Und sie kommt zu ihm und sagt, ja, Liebling, was haben wir denn? Ja, Naboth. Du willst ihm seinen Weinberg und er gibt ihn dir nicht? Ja, sag mal, was soll denn das? Sind wir jetzt vielleicht ein Rechtsstaat oder was? Du hast die Macht. Ja, du nimmst dir einfach, was du willst. Und die anderen, die kegelst du einfach aus dem Spiel hier. Was soll denn das? Pass mal auf, gib mir mal deinen Stempel. Ich schaue, dass dir dieser Naboth hier diesen Weinberg gibt. Und dann zettelt sie eine Demonstration gegen Naboth an. Alle laufen rum, nieder mit Naboth. Und dann schreibt sie auch Artikel gegen Naboth und Erlasse, Regierungserlasse gegen Naboth. Naboth hat Gott gelästert und so weiter. Naboth hat ganz schlimme Dinge gemacht, stempelt das Ganze mit dem königlichen Siegel ab Und dann passiert, was passieren muss. Naboth kommt zu Tode. Wenn die Regierung zur Gewalt aufruft, dann ist es nicht mehr gut. Amen. Und es passiert jetzt bei dieser Frau. Die ruft zur Gewalt auf gegen Naboth, weil er so böse ist. Und Naboth stirbt. Und dann geht sie und nimmt einfach den Besitz von Naboth und verleibt sich ihn ein. Und dann geht sie ins Schlafzimmer, wirft den Stempel dem Ahab dazu, der fängt ihn und sagt, was soll denn das? Und sie sagt, steh auf, Liebling, Naboths Weinberg gehört jetzt dir. Und tatsächlich, Ahab, dieser Döspaddel, der lässt seine Frau nicht verhaften und ihr den Prozess machen, sondern der sagt, ja gut, eine Pfeife. Und dann nimmt er das Ganze in Besitz. Aber es heißt, es hat Gott nicht gefallen. Es hat Gott nicht gefallen. Schau, auf was will ich raus? Ahab hatte ein übersteigertes Anspruchsdenken. Und wenn ich nicht kriege, was ich will, dann maul ich rum, dann bin ich beleidigt, dann bade ich im Selbstmitleid. Ich sag dir mal was, das Anspruchsdenken bricht dir auch das Genick. Paulus, der sich ja von seinen Gemeinden hätte aushalten lassen können, der in einem gewissen Luxus hätte leben können, der sagt, ach Leute, macht euch mal nicht so einen Kopf. Wenn wir was zu essen haben, wenn wir was zu anziehen haben, dann sind wir schon zufrieden hier. Dem war es am Materiellen nicht so gelegen. Ja, der kam zurecht mit seinen Situationen. Und andere, wie Ahab, der hat nicht bekommen, was er wollte. Und dieses Anspruchsdenken, mir müssen alle meine Wünsche erfüllt werden, das hat ihm das Genick gebrochen. Gott hat es nicht gefallen, was sie gemacht haben, der König und die Königin hier, dass sie den Naboth umkommen haben lassen und seinen Weinberg in Besitz genommen haben. Isebel ist gestorben, grausamer Tod, ihre Diener haben sie zum Fenster rausgeworfen und Ahab ist auch gestorben in der Schlacht und die Hunde haben sein Blut geleckt am Teich von Samaria. Er ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Sag mal mit mir, was du sähst, was du ernten. Dieses überzogene Anspruchsdenken, das kann dir auch das Genick brechen. Ich sage jetzt nicht, dass du nichts haben wollen sollst, dass du mit dem Schlechtesten schon zufrieden sein sollst. Nein, du kannst ruhig einen gewissen, gesunden Ehrgeiz haben. Du sollst auf einen grünen Zweig kommen wollen. Amen. Und nicht zu sagen, ja, wir sind ja Christen, wir müssen mit dem letzten Haus kommen, wir sollen ja nicht materiell denken und so. Nein, nein, es ist schon in Ordnung, wenn du auf einen grünen Zweig kommen willst. Wie sollst du ein Vorbild für die Welt sein, wenn du immer der Hinterletzte bist? Wenn du mit den langweiligsten Klamotten ankommst. Ja, von vor 20 Jahren, obwohl ich darf jetzt nichts so laut sagen, weil ich habe noch Klamotten von vor 20 Jahren, die immer noch gut sind. Egal jetzt. Ja, so, du kannst durch es zu etwas bringen wollen, aber gleichzeitig davon nicht verzehren lassen. Dieses übersteigerte Anspruchsdenken, ja, wo jeder unfreundliche Blick schon irgendwie Schauer der Selbstmitleid über den Rücken jagt, jede Mikroaggression. Der hat mich schief angeschaut. Jemand hat mal die Mutter angerufen. Mama, der Chef hat mich heute Morgen nicht gegrüßt. Liebling, hör zu. Wir müssen später telefonieren. Bei uns steht gerade das Haus in Flammen. Das Auto wurde uns geklaut und der Hund ist gestorben. Und diese Person, die merkt es und legt auf und sagt, nicht einmal meine Mutter will mehr wissen, wie es mir geht. Es ist Anspruchsdenken, meine Damen und Herren. Okay, das killt dich, dieses übersteigerte Anspruchsdenken. Okay, gut, ich muss zum Ende kommen, langsam aber sicher. Vorschlag zur Güte. Vor allem Phlegmatiker und vor allem Melancholiker kämpfen naturgemäß mehr mit Selbstmitleid und diesen Dingen als jetzt Sanguiniker und Choleriker, die sich eher zusammenreißen und dann weitergehen. Führe keine Liste über die Nacktheiten anderer, über ihre Fehler, über ihre Fehlerhaftigkeit, sondern mach dich nützlich. Dien deinem Geschlecht. Okay, also dien den Menschen in deiner Zeit. Denn Jesus kommt wieder und bringt seinen Lohn mit sich. Und da willst du vor ihm stehen und willst von ihm gelobt werden. Du willst nicht, dass er vor dir steht wie vor Elia. Aber was hast du da gemacht die ganze Zeit? Was wolltest du da? sondern du willst, dass er sagt, oh gut, du hast doch mal schlechte Presse wegstecken können. Und wenn die Kollegen über dich geschimpft haben, dann hast du dich nicht um die Kollegen gekümmert, sondern um deine Aufgaben. Gut. Und wenn dies, das oder jenes mal nicht geklappt hat, dann hast du dich nicht entmutigen lassen, dann hast du dir gesagt, hey, diese Dinge müssen mir zum Besten mitwirken, weil Gott mit mir ist. Und auf diese Art und Weise kommst du voran im Leben. Aber eins muss klar sein, Selbstmitleid. Wir beten jetzt noch miteinander. Amen. Mach mal die Augen zu. Der Herr wird jetzt ein Wunder tun an deinem Herzen, wenn du ihn lässt. Ich bete jetzt nämlich. Vater Gott, wir haben jetzt dein Wort gehört. Wir haben es zur Kenntnis genommen, Herr, und wir nehmen das an. Und Vater, so sprechen wir jetzt in unserem Herzen zu diesem Geist des Selbstmitleids, das uns so gebunden hat. Wir wollen dich nicht mehr. Wir sprechen uns los von dir. Geist des Selbstmitleids, weich von uns im Namen des Herrn Jesus. Und Herr, lass den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit uns neu erfüllen, Herr. Erfülle uns mit aller Kraft am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir dich sehen. Dass wir nicht mehr ohne dich rechnen, sondern dass wir wieder mit dir rechnen, Herr. Denn du hast Gutes über uns beschlossen und du kommst uns entgegen, Herr. Und du segnest uns und du ebnest uns den Weg, Herr. Und du ziehst uns nach oben und du gibst uns nützliche Aufgaben. Wir bejahen diese Aufgaben jetzt im Namen Jesu und empfangen deine Freiheit und dein Leben. Amen. Amen. Gottes Segen.